Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Am kommenden Montag beginnt für die deutsche Wirtschaft eine Zitterpartie. Durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt kein Gas mehr, wartungsbedingt. Aber ob nach der Wartung überhaupt noch Gas aus Russland ankommt, ist offen. Umso beunruhigender die heutigen Nachrichten aus Norwegen. Dort hat ein Streik der Öl- und Gasarbeiter begonnen. Heute sollen bereits 3 Gasfelder stillgelegt werden, wo doch Europa gerade jetzt auf Gas so sehr angewiesen ist. Mehr dazu gleich in dieser Sendung, in der wir auch über die Bilanz des Einzelhandels für das erste Halbjahr berichten und einen Blick auf das Geschäftsmodell von Internetseiten wie Reddit oder Wikipedia werfen, wo ziemlich viel unbezahlte Arbeit geleistet wird. Zunächst aber schalten wir zu Dorothee Holz, unserer Berichterstatterin im Frankfurter Börsensaal. Frau Holz, zu den Streiks auf den Gasfeldern in Norwegen. Da gab es gestern schon Sorgen, dass es dazu kommt. Was hat das denn jetzt für Auswirkungen auf den Gaspreis?
Ja, Herr Kindermann, das treibt den europäischen Gas-Future nach oben. Der als richtungsweisend geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden stieg heute in der Spitze um 8% auf 176 Euro je Megawattstunde. Das ist der höchste Stand seit März. Aktuell kostet der Terminkontrakt 168 Euro je Megawattstunde.
Ja, da fragt man sich natürlich, was kommt jetzt auf die deutsche Wirtschaft zu? Alle haben ja eigentlich auf Russland geschaut die ganze Zeit. Droht jetzt eine weitere Marktverengung?
Das ist absolut zu befürchten. Wenn bis Samstag gestreikt wird, dann wäre ein Viertel der norwegischen Gasproduktion lahmgelegt. Also das Angebot noch deutlich geringer und treibt das die Gaspreise dann noch weiter nach oben. Das habe ich Professor Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle gefragt.
Ja, das sind keine guten Nachrichten in dieser ohnehin schwierigen Zeit. Ich würde aber davon ausgehen, dass angesichts auch dieser schwierigen geopolitischen Lage Norwegen in der Lage sein wird, dieses Problem zu lösen, sodass davon jetzt keine dauerhaften Schübe ausgehen sollten, was die Preise betrifft. Aber kurzfristig kann das natürlich nochmal zusätzliche Turbulenzen bedeuten.
Die Bundesregierung will energieintensive Unternehmen mit bis zu 50 Millionen Euro bezuschussen. Reicht das oder ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Ja, ob diese Summe reicht, das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, das Wichtigste bei diesen Maßnahmen ist, dass man das so gestaltet, dass die Unternehmen einen verbleibenden Anreiz haben, weiterhin Energie zu sparen, eben insbesondere Gas. Das heißt, ein vollständiger Ausgleich der höheren Preise wäre auch nicht angezeigt. Also es ist durchaus richtig, da nur einen Teil der Kosten, wenn überhaupt, zu übernehmen.
Ist es dann richtig, einen Schutzschirm über Energieversorger zu spannen, um, wie Habeck sagte, eine Krise ähnlich wie Lehman zu vermeiden?
Wir haben einen großen Schock. Solange die Gaslieferungen weiterlaufen und wir jetzt auch immer mehr aus alternativen Quellen zusätzliches Gas erschließen können, die Haushalte Zeit haben, sich an die neue Situation anzupassen, braucht man so einen Schutzschirm noch nicht. Aber man muss darauf vorbereitet sein, dass für den Fall einer auftretenden Gaslücke die dann auftretenden zusätzlichen Probleme auch gelöst werden können. Und das bedeutet sicherlich auch Hilfen für die Gasversorger in Deutschland.
Noch fließt ja Gas, aber am kommenden Montag könnte die Lage eskalieren, sollte Putin die Wartung von Nord Stream 1 zum vollständigen Gasstopp nutzen. Sie haben mit anderen führenden Instituten verschiedene Szenarien durchgespielt. Wie schätzen Sie überhaupt die Wahrscheinlichkeit dieses Worst-Case-Szenarios ein?
Na, das Worst-Case-Szenario hat eben nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. In unserem Median-Szenario, wo man also sagen kann, dass zu 50% sind die Chancen so, dass es besser läuft, zu 50% sind die Chancen so, dass es schlechter läuft, da würde jetzt zum jetzigen Stand in diesem Winter gar keine Gaslücke mehr auftreten. Vorausgesetzt, dass eben Länder wie Norwegen zusätzliches Gas liefern können. Vorausgesetzt, dass die privaten Haushalte auch tatsächlich ihren Verbrauch an Gas ein klein wenig einschränken. Dann können wir ohne Gaslücke, ohne Gasrationierung über den Winter kommen. Aber dann hätten wir die Probleme natürlich im nächsten Jahr, weil wenn die Gaslieferungen dauerhaft aus Russland ausbleiben, könnten wir dann im nächsten Sommer die Speicher nicht füllen. Und dann hätten wir im nächsten Winter 2023 wieder das gleiche Problem.
Sollte es aber jetzt zu einer Vollbremsung kommen, wenn auch vielleicht ein unwahrscheinliches Szenario, welche Folgen hatte das für die deutsche Industrie? Wäre das eine Katastrophe?
Die Preise würden sicher noch einmal steigen. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie noch einmal beeinträchtigen. Das heißt, wenn der Winter besonders hart wird, viel geheizt werden muss, dann könnten wir doch noch in eine solche Rationierungswelt hineinkommen. Und das ist natürlich Unsicherheit, die auch die Unternehmen belastet. Insofern muss man schon davon ausgehen, dass jetzt diese schlechte Versorgungslage mit Gas die deutsche Konjunktur erheblich beeinflussen wird, egal ob es zu einer Rationierung kommt oder nicht.
Ein anderes Institut, Prognos, hat in einem solchen Worst-Case-Szenario einen Einbruch im zweiten Halbjahr von 12,7% vorhergesagt. Wie stehen Sie zu dieser Prognose?
Ja, diese Prognose von Prognos basiert auf der Annahme, dass auch bei einem Lieferstopp man die Speicher weiter befüllen würde. Dann würde natürlich schon sofort Gas fehlen. Aber ich halte das für ein unwahrscheinliches Szenario. Ich glaube, wenn dieser Fall eintreten würde, würde man sich genau überlegen, welchen Anteil des Gases brauchen wir, um die Industrie am Laufen zu halten und welchen brauchen wir, um uns auf den Winter vorzubereiten. Also ich denke, das ist eine Prognose, die etwas zu pessimistisch auf die Lage guckt.
Glaubt Professor Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.
Ja, Frau Holz, dann schauen wir auf den Handel in Frankfurt. Gestern fehlten ja die Amerikaner wegen des US-Nationalfeiertags. Der DAX fiel leicht zurück. Wie sieht es heute aus?
Heute gab es zunächst eine Gegenbewegung der Mutter, die Anleger aber schon längst wieder verlassen. Der DAX rutscht zur Mittagszeit um 1% ab, fällt auf 12.636 Punkte. Die Gaskrise zeigt eben auch am Aktienmarkt Spuren. Davon gehen ja auch systemische Risiken aus. Die Kursturbulenzen beim Versorger Uniper sprechen eine klare Sprache. Heute stabilisiert sich der Kurs zumindest. Aber die Konjunktursorgen werden immer größer. Und das trifft dann auch konjunktursensible Werte am stärksten. MTU, Conti oder Heidelberg Zement.
Und nochmal das Stichwort USA. Gegenüber dem Dollar ist der Euro heute auf den niedrigsten Wert seit fast 20 Jahren gefallen. Wie kommt es dazu?
Die Unsicherheiten, die Gefahr, dass die Eurozone in eine Rezession abgleitet wegen der hohen Energiepreise, das alles spiegelt sich auch am Devisenmarkt wider. Der Euro wird verkauft, sinkt auf einen Dollar 0,2,88, also fast Parität.
Der Schweizer Kioskkonzern Valora, die Bäckereiketten Ditsch und Backwerk, die kennen wir ja auch hierzulande, der könnte geschluckt werden für mehr als 1 Milliarde Franken von der mexikanischen FEMSA, einem der größten Unternehmen Lateinamerikas. Wie ist da die Reaktion?
Ja, ich würde mal sagen, euphorisch. Die Aktien heben in Zürich um 51% ab auf gut 258 Schweizer Franken. Die mexikanische Fomento bietet 260 Franken je Valora-Aktien.
Und eben ist die Meldung gekommen, wir haben sie schon in den Nachrichten gerade gehört, dass der deutsche Pkw-Markt im ersten Halbjahr einbricht. Sehen wir da irgendwie Bewegung bei den Autoaktien?
Ja, die sind unter Druck. Volkswagen am stärksten mit minus 2,5%. Ich füge noch Gold hinzu und Anleihen. Da gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite bei 1,14% und Gold fällt auf 1.800 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt an Dorothee Holz. Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, 15 Millionen E-Autos bis 2030 auf die Straße zu bringen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, gibt es nach Auffassung der Energiewirtschaft beim Ausbau der Ladeinfrastruktur dringenden Handlungsbedarf. Aus Berlin berichtet Johannes Frevel.
Benzin- und Dieselpreise um 2 Euro je Liter, der Strompreis klettert. Bei Gaskraftwerken, die Strom erzeugen, ist unklar, wie lange noch reicht das Gas. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, zeigt sich zuversichtlich, der Strom werde reichen und auch die Netze verkraften Elektroautos, betont BDEW-Chefin Kerstin André. Allerdings:
Die augenblickliche Situation am Energiemarkt ist schwierig. Der Strom wird teurer werden. Aber wenn wir uns die Situation am Mineralöl, auf der Mineralölseite anschauen, ist die ja auch preisgetrieben, geht ja nach oben. Dass sie die gefährden, das sehe ich eigentlich nicht, weil wir im Bereich Antriebswende einfach diesen Druck von der gesetzgeberischen Seite, insbesondere der EU, haben mit den Zulassungsbeschränkungen und dem Zulassungsverbot dann für die Verbrenner. Also das heißt, diesen inhärenten Druck gibt es.
Weil derzeit vieles zumindest nicht schnell genug in die richtige Richtung läuft, sei ein schrittweiser Ausstieg aus steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Dienstwagen mit Verbrenner sowie Hybridantrieben notwendig, rechnet Steff Cornelis von der NGO-Denkfabrik Transport and Environment vor. Denn die angepeilten 15 Millionen Elektroautos bis 2030 reichten nicht für die Klimaziele.
Wie schnell muss es eigentlich gehen beim Thema Hochlauf der Elektromobilität, dass sogar die 15 Millionen, dass das nicht ausreicht und dass wir 21 Millionen E-Autos brauchen. Wir sehen eigentlich, dass hier Anfang 2022, dass die Neuzulassung von E-Autos in Deutschland, dass das jetzt wieder runtergeht.
Erst gut 600.000 Elektroautos gibt es derzeit in Deutschland und die Neuzulassungen brechen ein. Dazu kommt der Netzausbau nicht recht voran. Das Förderprogramm des Bundes für Ladeinfrastruktur sei zu bürokratisch, kritisiert BDIW-Infrastrukturexperte Jan Strobel.
Und das ist dementsprechend auch kein Förderprogramm, mit dem man wirklich gut den Markt unterstützen kann. Eigentlich ist der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur bisher eher ohne Bundesmittel zustande gekommen als mit.
Der Interessenverband der Strom- und Energiebranche drängt auf mehr Markt und Wettbewerb beim Ausbau von Elektromobilität und Ladesäulen. Weniger staatliche Regulierung fordert BDIW-Chefin Kerstin André.
Elektromobilität ist zentral für die Verkehrswende, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Ladezahlen in dem letzten Jahr entwickelt haben, es geht nach oben, weil sehr viele Akteure diesen Markt als Geschäftsmodell der Zukunft für sich sehen. Das heißt, mit dem Aufbau von Ladeinfrastruktur kann ich langfristig Geld verdienen. Wir möchten einen dynamischen Markt, wo ein Wettbewerb zwischen den Akteuren auch möglich ist.
Ein großes Problem, mehr Ladesäulen im öffentlichen Raum. Dafür stellen die Kommunen noch zu wenig und der Bund nach BDIW-Angaben bisher keinen Platz zur Verfügung.
Johannes Frevel berichtete aus Berlin. Eigentlich hatte sich der Einzelhandel etwas herausgekämpft aus der Corona-Krise. Im zweiten Corona-Jahr 2021 lagen die Umsätze des gesamten Einzelhandels nominal um fast 3% über dem Vorjahr. Und selbst wenn man die Preissteigerungen in 2021 herausrechnet, dann bleibt immer noch ein Plus von 0,7%. Also kann man sagen, der deutsche Einzelhandel ist eigentlich positiv in das laufende Jahr gestartet. Dann aber kam der russische Krieg und die deutlich anziehende Inflation und das hat vieles wieder geändert. Heute dazu die Bilanz des Branchenverbandes HDI und für uns hat sie mein Kollege Dieter Nürnberger verfolgt.
Die Lage sei alles andere als einfach, so der Handelsverband Deutschland, weshalb nicht nur das Wort Krise fällt, sondern von einer Krisenüberlagerung die Rede ist. Auf der einen Seite eine steigende Inflation, vor allem höhere Energiekosten, zudem die Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine, durch teils gestörte Lieferketten in Asien und auch noch die Auswirkungen durch die Corona-Krise. Das alles führe zu einer schlechten Verbraucherstimmung, sagt Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des HDE.
Und selbst diejenigen, die noch genügend Geld haben, wir haben eine sehr hohe Kaufkraft in Deutschland und die Leute halten sich dennoch zurück. Und das ist außerordentlich. Das kannten wir vorher nicht. Das ist genauso einzigartig wie diese Corona-Pandemie.
Von einer bevorstehenden Pleitewelle im Einzelhandel will der Dachverband aber noch nicht sprechen. Immerhin rechnen aber in einer repräsentativen Umfrage 45% der befragten Unternehmen mit einer Verschlechterung der Lage im zweiten Halbjahr. Nur ein Fünftel erwartet eine Verbesserung. Von den Verbrauchern wisse man, dass inzwischen beispielsweise eher teurere Bioprodukte weniger nachgefragt würden. Die Preissteigerungen würden zu einem Ausweichverhalten führen. Sonderangebote bei der Kaufentscheidung künftig wohl deutlich mehr im Fokus stehen. Die finanziellen Spielräume der Unternehmen werden geringer.
Weil die Margen im Lebensmittelhandel natürlich gering sind, wenn wir über ein bis maximal 2% Umsatzrenditen sprechen und sich die Energiekosten von 1,5% auf 4,5% verteuern, dann kann man als Kaufmann nur Minus machen. Und insofern haben wir eine absolut angespannte Situation.
So müsse ein moderner Supermarkt mit 100 Quadratmetern Fläche inzwischen mit Energiekosten von 140.000 Euro jährlich rechnen. 2021 seien es noch 80.000 Euro gewesen. Es müsse daher sichergestellt sein, dass bei einer vorübergehenden Schließung von Handelsgeschäften aufgrund stark gestiegener Energiepreise weiterhin ein unbürokratischer Anspruch auf Kurzarbeitergeld bestehe, so der HDE. Hauptgeschäftsführer Stefan Gent wagt folgende Prognose für das Gesamtjahr.
Wir sehen, dass der Einzelhandelsumsatz in 2022 über höhere Preise nominal um 3% wachsen wird. Heißt aber eben, dass gerade das Vorjahr teils Non-Food-Handel sehr schwach noch war aufgrund der Corona-Bedingungen Und insofern ist es natürlich ein relatives Wachstum, was wir haben. Und preisbereinigt verliert natürlich der Handel nach unserer heutigen Schätzung gut 2% seiner Erlöse.
Der Hauptanteil am Wachstum dürfte auch in diesem Jahr auf den Onlinehandel fallen. Hier könnte weiterhin ein zweistelliges Umsatzplus erzielt werden. Viele Probleme, viele Forderungen an die Politik. Der HDE spricht sich im Energiebereich für eine gemeinsame Beschaffung von Gas innerhalb der EU aus. Auch sei ein Preisdeckel für private Haushalte und Unternehmen zu installieren. Die Stromsteuer sollte auf ein europäisches Mindestmaß gesetzt werden. Für den Herbst geht der HDE davon aus, dass Lockdowns auch im Falle deutlich ansteigender Corona-Zahlen vom Tisch seien. Und auch wenn Tarifverhandlungen im Einzelhandel erst 2023 wieder anstehen, gelte schon heute die Erwartungshaltung der Gewerkschaften zu bremsen.
Dieter Nürnberger über die Erwartungen des Einzelhandels für das nächste halbe Jahr. Das Internet, ein fantastischer weiter Raum und eine Spielwiese für, im besten Falle, einen guten, unterhaltsamen, informativen Austausch. Seiten wie beispielsweise Reddit oder Wikipedia tragen dazu bei. Sie werden vor allem von Usern gefüttert und aktualisiert, moderiert. Die bekommen für ihren Aufwand aber keinen Lohn. Diese Art von Arbeit sei unterbezahlt und werde zu wenig wertgeschätzt, sagen die Autoren einer Studie in den USA, nicht nur von den Plattformen, sogar von der Gesellschaft als Ganzes. Katharina Wilhelm berichtet aus Los Angeles.
Die Plattform Reddit gehört zu den beliebtesten Seiten in den USA, findet sich im Ranking unter den meistgeklickten Plattformen meist unter den Top 10. Die Seite ist ein Sammelsurium an verschiedenen Themen. In sogenannten Subreddits tauschen sich User über zum Beispiel die beliebtesten TV-Serien aller Zeiten, verschiedenen Hobbys bis zu skurrilen Newsmeldungen aus. Moderatoren betreuen diese Foren, damit es nicht zu Hassrede, Hetze und Mobbing auf der Plattform kommt. Zudem befüllen sie die Foren oft mit interessanten Fakten und recherchieren. Stevie Chancellor hat mehrere solcher Subreddits moderiert, unter anderem zum Thema Gewichtheben und mentale Gesundheit. Etwa eine Stunde am Tag habe sie dafür aufgewendet, erzählt sie im ARD-Interview. Ich habe 5 Jahre lang moderiert. Ich habe aufgehört, weil mir andere Dinge wichtiger geworden sind. Aber zuletzt war es auch sehr anstrengend. Ich habe mich etwas ausgebrannt gefühlt und ich hatte Probleme, weil ich dort als Moderatorin belästigt wurde und mir wurde sehr wenig geholfen. Das hat es auch schwer gemacht, dort weiterzuarbeiten. Arbeiten, das ist das Stichwort. Denn Chancellor fragte sich, wie viele Menschen wohl wie viel Zeit und Arbeit in das Moderieren, Hochladen, Teilen und Klicken stecken. Zusammen mit ihren Kollegen Hanlin Lee und Brent Hecht von der Northwestern University in Illinois werteten sie unter anderem Login-Datensätze von Moderatoren aus und führten zudem mit 40 Reddit-Moderatoren und Moderatorinnen Gespräche. Sie kamen zu dem Schluss, Reddit-Moderatoren leisten jährlich eine unbezahlte Arbeit im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar, was etwa 3% der Einnahmen von Reddit entspricht.
All the estimates we have in the paper are a very conservative estimate.
Unsere Schätzungen sind aber sehr konservativ, betont Hanlin Lee. Es sei eher die Spitze des Eisbergs. Viele Plattformen, nicht nur Reddit, brauchen Privatpersonen, die ihre Zeit aufbringen, um ihre Produkte zu verbessern. Hanlin Lee und Stevie Chancellor nennen auch Facebook-Gruppen oder Webseiten wie Yelp, die beispielsweise Restaurants bewerten. Es stelle sich insgesamt die Frage, wie man diese Arbeit bewertet. Ist sie freiwillig, ein altruistischer Akt oder ist sie am Ende sogar Ausbeute?
People benefit from the collective reviews of restaurants.
Die Menschen profitieren beispielsweise von Restaurantbewertungen und Unternehmen wie Yelp können nur erfolgreich laufen, weil es private Nutzer gibt, die mitmachen. Aber Yelp oder Reddit sind profitable Unternehmen. Bei Wikipedia, wo ebenfalls User wichtig sind, ist es anders. Wikipedia ist Non-Profit und macht keinen Umsatz. Es ist daher eine ganz andere Form von Altruismus, so Chancellor.
Evaluation of altruism is different.
Auf Twitter wurden die Ergebnisse der Studie diskutiert. Einige Nutzer sehen in den Moderatoren so etwas wie moderne Sklaven. Wie wertschätzt man die Stunden, die sie für die Allgemeinheit aufbringen, aber auch für die Unternehmen? Eine naheliegende Lösung wäre natürlich eine Vergütung. Doch das wollten selbst die Moderatoren und Moderatorinnen nicht unbedingt. Es ist kompliziert, denn die Freiheit und Unabhängigkeit von der Plattform, das ist ein eigener Wert an sich. Ich wäre ausgelacht und rausgeschmissen worden, hätten die User nur gedacht, dass ich als Moderatorin von Reddit bezahlt werde. Die hätten mich gar nicht ernst genommen. Chancellor und Hanlin Lee wollen vor allem auf den Wert von Moderatoren im Netz aufmerksam machen. Eine konkrete Hilfe wäre aus ihrer Sicht bereits, wenn die Plattformen besser mit den Moderatoren Kontakt aufnehmen, ihnen bessere Werkzeuge zur Verfügung stellen und sie vor allem dann schützen, wenn es beispielsweise zu Mobbing oder Belästigung kommt.
Die italienische Regierung hat angesichts der Dürre im Norden des Landes den Notstand in 5 Regionen ausgerufen. Damit können die Behörden Sofortmaßnahmen anordnen wie eine Rationierung von Wasser. Betroffen sind Gebiete um den Fluss Po, eine Region, in der etwa ein Drittel der gesamten Agrarproduktion in Italien ihren Ursprung hat. Jörg Seiselberg aus Rom.
Durch den von der Regierung beschlossenen Notstand bekommen die Behörden mehr Handlungsmöglichkeiten im Kampf gegen die Trockenheit. Sie können so schneller Maßnahmen beschließen, um beispielsweise Trinkwasser zu rationieren. Der Notstand gilt laut Regierungsbeschluss für die norditalienischen Regionen Lombardei, Piemont, Emilia-Romagna, Veneto und das Friaul. Damit sind auch beliebte Touristengegenden von möglichen Notstandsmaßnahmen betroffen, wie der Gardasee, die Adriaküste um Rimini oder Venedig. Die Entscheidung der Regierung bedeutet auch, dass Hilfsgelder für die betroffenen Regionen freigegeben werden. Unter anderem aus diesem Grund hatten vor allem Bauernverbände seit Wochen darauf gedrungen, dass in Norditalien formell der Notstand erklärt wird. Die 5 Regionen erhalten nun Dürreunterstützung von insgesamt 36,5 Millionen Euro. Die größte Summe geht in die Emilia-Romagna, die Region, die als Getreide- und Obstgarten Italiens gilt und auch größter Fleischproduzent ist. Wichtigster Wasserlieferant ist hier üblicherweise der Fluss Po. Er ist auf den niedrigsten Pegelstand seit 70 Jahren gesunken. Dies erschwert vielen Landwirtschaftsbetrieben die Bewässerung.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Kommentare befassen sich mit der Wiederauflage der konzertierten Aktion im Kanzleramt.
Das Handelsblatt merkt an, die Ampelparteien sind im Vorfeld der konzertierten Aktion mit diversen eigentümlichen Vorschlägen vorgeprescht. Damit hat die Koalition eine völlig falsche Erwartungshaltung geschürt. Denn die Politik kann gegen die Inflation nichts ausrichten. Statt wie beim zweiten Entlastungspaket die Subventionsgießkanne auszuschütten, muss die Ampel im anstehenden Herbst gezielt den Menschen helfen, die durch höhere Preise in Existenznot geraten. Untere Einkommen müssen ihre Gasrechnungen stunden können, im Extremfall zeitweise durch einen Gaspreisdeckel entlastet werden. Viel mehr steht nicht in der Macht der Politik. Für das Darmstädter Echo ist klar, Arbeitgeber und Gewerkschaften benötigen Unterstützung. Der massive Kaufkraftverlust lässt sich nicht über dauerhafte Lohnerhöhungen ausgleichen. Die auf den Weg gebrachten Hilfen des Bundes, die gerade bei den Menschen ankommen, werden nicht reichen. Die Tarifpolitik muss die Regierung Gewerkschaften und Arbeitgebern überlassen, aber sie kann Brücken bauen, zum Beispiel über Abschläge bei Energiesteuer und Netzentgelten, über Anreize für Einmalzahlungen an Arbeitnehmer, über die Stundung von Steuerschulden und direkte Hilfen für taumelnde Unternehmen. Zum Verkauf des schwäbischen Autozulieferers Allgeier meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die Politik fordert immer vehementer, dass sich die Autoindustrie unabhängiger machen soll von China. Dennoch wird mit Allgeier nun der nächste Autozulieferer nach China verkauft. Einen anderen Investor als Westron gab es offenbar nicht. Nach mehr als 115 Jahren ist das schwäbische Traditionsunternehmen mit 1700 Mitarbeitern damit nicht mehr in der Hand einer deutschen Familie. Der Fall zeigt, dass es im Wirtschaftsalltag häufig genug nur die chinesische Option gibt. Der Markt bleibt für viele der attraktivste der Welt. Die Politik kann Unabhängigkeit einfordern, doch wenn sie es ernst meint, müssen auf Forderungen Maßnahmen folgen. Und die Funke Mediengruppe schaut auf die Elektrosparte des Automobilmarktes. Beim Börsenliebling Tesla ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Nachdem Elon Musk schön öffentlich über seine deutsche Gigafabrik in Grünheide hergezogen ist und sie als Geldverbrennungsofen bezeichnet hat, agiert er jetzt noch drastischer. Er macht das ganze Werk vorübergehend dicht. Hat Tesla die beste Zeit schon hinter sich? Aus einem schier unaufholbar scheinenden Vorsprung ist ein harter Kampf um Marktanteile geworden.
Und das war sie, die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meiner Kollegin Eva Bahner am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nachrichten nach den Nachrichten dann Deutschland heute mit meinem Kollegen Benjamin Dirks. Ein Thema dann allein am Beckenrand. Saarländische Freibäder leiden unter Fachkräftemangel.